begrüßen alle Verschlüssler zur Folge 123 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch. Aufgenommen am 10. Februar von Silas Schöffel und Ralf Hersel. Heute sprechen wir über verlorene Mitglieder und gewonnene Passwörter. Guten Abend, Silas.
Guten Abend, Ralf.
Also ich weiß nicht, ob ihr schon wusstet, wir waren ja bis vor kurzem 7 Leute im Core-Team, also im Leitungsteam von GNU/Linux.ch. Und ich habe auch schon mit allen einen Podcast aufgenommen, außer mit dem Silas. Und das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, ich hätte schon mit allen mal aufgenommen.
Nee, ich bin da immer unterm Radar geflogen, habe mich erfolgreich gedrückt.
Ja, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du heute mit dabei bist. Magst du kurz was zu dir sagen?
Oh, das ist, ich bin nicht gut, immer über mich reden. Ich bin Silas, ich habe gerade mein Abitur hinter mir, also nicht ganz, mündliches fehlt noch. Ich spiele Saxophon, ich bin gerne im Internet unterwegs, gerne mit freier Software und ich benutze NixOS, das einzig wahre Betriebssystem.
Oh, ja.
Und mit Linux habe ich eigentlich so angefangen, aber darum geht es ja eigentlich jetzt gar nicht. Mit Linux habe ich angefangen, als mir während Corona langweilig war. Ich hatte nichts zu tun, wir hatten Lockdown und dann habe ich mal geschaut, was kann man mit Computern so machen.
Ja,
und das war mit Windows sehr limitiert. Genau, das ist auch noch relevant. Seit einem Jahr bin ich im Core-Team und mal mehr, mal weniger aktiv, und aber mehr so im Hintergrund.
Mhm. Genau. Ja, super. Was gibt es bei mir Neues? Die Folge, die hängt an mehreren seidenen Fäden.
Ja.
Weil ich hatte vorhin hatte ich Probleme mit meinem Audio-Stack. Normalerweise funktioniert der immer sehr gut, aber ich spiele nicht Saxophon, sondern E-Gitarre, und das mache ich halt auch gerne mit anderen Leuten zusammen, und ich wollte eigentlich gerne mal mit der Leo zusammen proben, also Leo singt, ich spiele Gitarre, und da gab es halt die Herausforderung auf meiner Seite, dass ich die Gitarre und mein Mikrofon irgendwie auf einem Input-Kanal zusammenmischen muss, damit ich das dann übers Internet irgendwie remote zum Hören bringen kann. Und da habe ich halt rumgefummelt im Terminal mit Pulse Audio, mit Pipewire, mit hast du nicht gesehen, und habe versucht, die Kanäle zu bündeln. Ist mir bisher noch nicht gelungen. Also das scheint noch so ein Linux-Bereich zu sein, in dem es viel zu entdecken gibt und man wenig gute, also man findet Anleitungen, aber nichts funktioniert irgendwie so.
Jo. Ja.
Kennst du das Problem, Silas?
Ja, Audio ist immer so eine Leidensgeschichte. Ich meine, die letzten paar Konferenzen vom Core-Team war ich jedes Mal übers Handy dabei, weil ich keine Lust hatte, mich mit dem Audio so auseinanderzusetzen.
Ja.
Das ist so ein Standardding bei mir.
Ja, und also normalerweise, ich meine, das ist ja jetzt Folge 123 und das hat immer gut geklappt. Mikrofon eingesteckt, Kopfhörer eingesteckt, nochmal in den Audioeinstellungen von GNOME geguckt, ob die Balken ausschlagen und fertig. Ja, und heute habe ich es dann einfach nicht geschafft, dass ich habe auf meinem Kopfhörer nichts gehört. Und ich wollte dann schon wieder Pulse Audio deinstallieren und irgendwann, ich habe so lange rumgeklickt, ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich habe nur verschiedene Interfaces ausgewählt. Irgendwann habe ich mich dann wieder auf dem Kopfhörer gehört. Also ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich wette, wenn ich das nächste Mal boote, funktioniert wieder nichts mehr. Jetzt scheint es zu funktionieren. Und dann hatten wir noch Latenzprobleme. Studio Link, bei unserem ersten Versuch, war ich sehr unterbrochen. Also Silas hat mich die halbe Zeit nicht gehört. Dann haben wir das auch nochmal neu gestartet. Das scheint jetzt zu funktionieren. Es ist alles nicht so einfach. Und Dann gibt es noch andere seidene Fäden, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber wenn ihr diese Folge hören könnt, dann ist alles gut gegangen.
Ja, also wir sind einfach sympathische Amateure. Das muss nicht immer alles perfekt laufen.
Ja, es ist auch seit, wie lange gibt es uns? Seit fast 5 Jahren, es ist immer noch Garagenfeeling.
Ja, das wird ja auch noch ein bisschen Thema sein.
Genau. Ganz kurz zu den Hausmitteilungen. Der Tim hat euer Flehen erhört. Da gab es ja mehrmals die Bitte, dass wir doch unsere Kommentarfunktion, also den Editor für die Kommentare, so gestalten, dass man auch Codeblöcke vernünftig eingeben kann. Und der Tim hat das jetzt erweitert, sodass es jetzt so eine schöne, wie nennt man das, Buttonbar?
Menüleiste,
Formatierungsleiste. Gibt, wie man das so aus Editoren kennt. Also fett, kursiv, Link einfügen, Codeblock einfügen. Und das haben wir im Moment bei uns auf dem Testsystem laufen, probieren das aus. Gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir verbessern wollen. Und dann werden wir euch das aber sicher auch in einem eigenen Artikel vorstellen, was wir da gemacht haben. Und ich hoffe, es ist dann für euch einfacher, Kommentare einzugeben und auch Codeblöcke da einzufügen. Ja, und dann kommen wir zum Thema. Also die Überschrift heißt ja heute Danke Fabian. Und das Thema ist, wir verlieren ein Chormitglied und gewinnen neue Passwörter. Ja, vielleicht erstmal zu Fabian und warum das Danke Fabian heißt. Der Fabian Schaar war 3 Jahre lang bei GNU/Linux.ch, hat da viel gemacht. Also er hat 72 Artikel geschrieben. Da waren auch ein paar Podcast-Folgen dabei, die ich mit ihm aufgenommen habe. Er steht auf Platz 9 unserer Autorenliste. Also wenn es darum geht, wer hat am meisten Artikel geschrieben. Und wir haben ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, fast 200 Autoren oder so.
Viele.
Und er ist auf Platz 9, also das ist schon eine Leistung, wenn man es bis auf den Rang geschafft hat. Und von Fabian kamen immer viele gute Ideen, teilweise auch kontroverse Ideen, über die wir dann in unserem Team hier diskutiert haben.
Und einige, über die wir immer noch diskutieren.
Ja, genau. Ich glaube, die Idee zu Voswelt.org stammte auch von Fabian. Da hat er sich auch sehr engagiert. Ja, und jetzt hat er irgendwann im Januar hat er erklärt, dass er nicht mehr beim Core-Team mitmachen möchte. Also so die Gründe dafür hat er eigentlich nie genannt. Ich habe nochmal rumgefragt, irgendwie weiß es keiner so genau, ob er keine Zeit mehr hat, keine Lust mehr hat.
Ich denke eher keine Zeit, wäre so mein Eindruck.
Ja, aber wie gesagt, er hat sich da nie wirklich zu geäußert. Und deshalb an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Fabian, dass du uns über so eine lange Zeit begleitet hast und dich da so produktiv eingebracht hast. Ja, jetzt sind wir halt nur noch zu 6 unterwegs, sind ja immer noch viele Leute. Aber eine gerade Zahl ist für so ein Leitungsgremium nie gut. Und deshalb haben wir neulich auch beschlossen, dass wir wieder ein 7. Mitglied suchen. Ich glaube, der Felix wollte sich darum kümmern, aber ich kann es ja hier schon mal ankündigen. Also wer harte, unentgeltliche Arbeit leisten will, der ist bei uns genau richtig.
Sofern er keinen Dank erwartet.
Ja, genau. Rund um die Uhr Verfügbarkeit ist natürlich eine Voraussetzung. Nee, ich mache Witze. Wir werden das dann sicher auch darüber nochmal schreiben oder podcasten, worum es denn da geht und was man denn bei uns machen kann. Und dann freuen wir uns über Leute, die das auf sich nehmen wollen und der Community etwas Gutes tun möchten. Ja, Silas, nachdem Fabian dann ausgeschieden ist, gab es Arbeit.
Genau, das war ein ganz neues Problem. Und zwar ist uns aufgefallen, wir haben ja eine tolle Passwortdatenbank, natürlich eine KeePass-Datenbank, die wir in der Nextcloud synchronisieren. Und da stehen alle Passwörter drin, so, die man so braucht. Und wenn jetzt ein Mitglied ja ausscheidet, dann sollte man ja auch als professionelle Organisation dafür sorgen, dass das Mitglied keinen Zugriff mehr darauf hat. Also, was muss man tun? Alle Passwörter ändern natürlich.
Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, ne? Als Leo ausgetreten ist.
Da war ich noch nicht dabei.
Ja, aber ich glaube, da haben wir das nicht so gründlich und intensiv gemacht, wie du das jetzt zusammen mit dem Joel gemacht hast.
Ja. Genau, den Eindruck hatte ich dann auch. genau, also wir haben dann erstmal so eine Inventur gemacht, gibt es irgendwelche Passwörter, die man so nicht ändern muss. Kam raus, nee, man muss eigentlich alle ändern. Und dann haben wir uns halt dran gemacht und uns überlegt, wie können wir verhindern, dass wir beim nächsten Mal alle Passwörter nochmal ändern müssen. Und jetzt sind wir da auf das System gekommen, dass wir jetzt drei Datenbanken haben statt nur eine. Und darauf haben dann jeweils nur die Leute Zugriff, die auch wirklich Zugriff brauchen. Ralf hier als unser übermächtiges Core-Mitglied, widerwillen übermächtiges Core-Mitglied,
genau, der widerwillen, ja.
hat als einziger Zugriff auf alle drei. Und ansonsten haben so Tim und ich mit Ralf dann Zugriff auf die Infrastruktur grundsätzlich, weil das halt notwendig ist für die Administration. Grundsätzlich haben dann alle grundsätzlich Zugriff auf die generelle Datenbank, wo wir so halt unseren Mastodon-Account, was halt so anfällt an Passwörtern, drinstehen haben. Und dann gibt es noch die Finanzen, und die werden von Ralf verwaltet. Und damit nicht nur einer Zugriff hat, hat da auch noch Joel, der ja noch in unserem tollen Verein Mitglied ist. Genau.
Ja, und ich meine, das ist ja nicht nur Passwörter ändern, sondern auch bei den Diensten, die dahinter stecken, muss man das ja dann auch ändern.
Genau. Und ich meine, ich war so im Fieber, alles zu ändern, dass ich mir einfach mal alles geändert habe, direkt. Also auch das Passwort der Datenbank für die Nextcloud. Und dann ging unsere Nextcloud nicht mehr. Ist uns aufgefallen, als wir die dann hochladen wollten. Und dann musste ich erstmal rausfinden, wie sage ich jetzt in Nextcloud das neue Passwort. Und dann hat das schon mal nicht funktioniert. Ich bin nach der offiziellen Dokumentation gegangen und das ist halt einfach fehlgeschlagen. Und irgendwann kam dann raus, nee, ist gar nicht fehlgeschlagen, sagt's nur. In Wirklichkeit hat es funktioniert und die Nextcloud lief wieder. Das sind so schöne Kleinigkeiten, die einem das Leben ein bisschen interessanter machen.
Genau, und der Silas und der Joel haben dann halt auch mitgeteilt im Core-Team, wie jetzt die neue Struktur ist, dieser KeePass-Dateien. Ja, und dann geht die Arbeit natürlich weiter bei den einzelnen Leuten, weil ich habe vier Rechner, mit denen ich darauf zugreife, also mein Smartphone und mein Notebook und mein Desktop zu Hause und dann auch noch meinen Rechner im Büro. Ja, und da war ich dann auch eine Weile mit beschäftigt, das überall zu ändern. Und dann hatten wir auch noch Passwörter, die... Was habt ihr mit der Passwortstärke gemacht? Habt ihr da so eine Grundeinstellung genommen
in KeePass? Wir sind, glaube ich, entweder auf 64 oder 128 oder so sind wir hoch. Wir haben irgendwie so einen Mittelweg genommen zwischen dem, was überall eigentlich akzeptiert wird, und halt so einer guten Stärke. Interessant war auch noch, am nächsten Morgen schreibt Joel Panik, dass er in die Passwortdatenbank, die er selbst erstellt hat, nicht mehr reinkommt. Ich kam zum Glück noch rein. Und dann haben wir da mal geschaut, woran das liegen könnte. Und ehrlich gesagt haben wir so eine genaue Idee bis jetzt noch nicht. Anscheinend gibt es auf GitHub dazu mehrere Issues und das ist an sich bekannt, dass es alles passiert. Und es lag vielleicht daran, dass wir erweitertes ASCII genutzt haben in dem Masterpasswort. Auf jeden Fall habe ich es dann geändert und danach ging es wieder. Und aber auch nicht so ganz. Auf dem Handy kann ich sie nämlich immer nur im Web öffnen, aber nicht in Keepers.dx. Da muss ich noch nachschauen, woran das liegt. Mhm. Aber grundsätzlich hat jetzt jeder Zugriff auf die Passwörter und darüber sind wir schon mal sehr glücklich. Und es hat jetzt auch wirklich sehr lange gedauert. So eine simple Aufgabe wie Passwörter ändern kann auch sehr anspruchsvoll sein.
Ja, eben, es ist eben nicht so simpel. Also gut, ich kenne auch einige Dienste jetzt außerhalb vom GNU/Linux-CH-Umfeld. Da kannst du nicht mit einem beliebig komplizierten Passwort kommen. Also insbesondere, wenn es um erweitertes ASCII geht oder auch die Länge. Oder es gibt Dienste, da kannst du nicht mit einem 100 Zeichen langen Passwort kommen.
Yep. Ja. Das ist auch grauenhaft, dass es sowas immer noch gibt. Aber dafür gibt es ja jetzt auch neue Lösungsansätze.
Mhm. Ich glaube, alle unsere, also was, wie viele Passwörter haben wir? Irgendwie so 30 oder sowas?
Ja,
mindestens. Über den Daumen, ja, 30, 40. Und ja. Das sind alles, denke ich, Benutzername-Passwort-Kombinationen.
Genau.
Das heißt, Passkeys verwenden wir nirgendwo.
Genau. Also KeePass würde die ja grundsätzlich unterstützen. Also vielleicht sollte man erstmal kurz erwähnen, was Passkeys ist. Ein neuer Standard quasi der FIDO-Allianz, die sich quasi überlegt haben, wie kann man Authentifizierung sicher machen und von Passwörtern entkoppeln, auch benutzerfreundlich. Und das ist quasi die Weiterentwicklung von diesen physischen Sicherheitsschlüsseln, die man so kennt, so YubiKey, NitroKey und so weiter. Geht quasi dann einfach über Smartphone oder eben über KeePass und gibt quasi eine Möglichkeit, kryptografisch sicher mit einem starken, nicht entwendbaren Merkmal, also deutliche Vorteile gegenüber einem Passwort, sich einzuloggen. Dafür muss man halt immer diesen Passkey dabei haben, also irgendwie parat haben und kann ihn sich nicht merken. Deswegen ist es immer so eine Abwägung.
Hm.
Also, ich glaube, jetzt habe ich schon ziemlich viel da.
Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, wenn ihr so asynchrone Verschlüsselung kennt, also sowas wie PGP, GPG oder auch wenn ihr mit SSH auf den Server geht, dann habt ihr das ja auch. Da habt ihr so einen Private Key und einen Public Key.
Ja, also so oder TLS auch, also was man jeden Tag benutzt, um jede moderne Website aufzurufen, funktioniert nach demselben Prinzip.
Mhm. Also es gibt zwei Schlüssel, den öffentlichen und den privaten. Und wenn man sich jetzt bei einem Dienst, also einer Webseite, die halt Passkey unterstützt, anmeldet, dann sendet die eine Challenge. Da muss man sich erstmal mit einem PIN oder mit biometrischen Daten ausweisen und danach sendet dann dein Client oder dein Gerät den Public Key an die Webseite, womit man dann die Identität beweist. Also es funktioniert ein bisschen anders als jetzt bei SSH oder bei, oder bei verschlüsselten E-Mails. Ich muss sagen, so ganz verstanden habe ich das mit den Passkeys auch noch nicht. Ich habe es mal ausprobiert. Es gibt auch noch nicht wie sage ich das jetzt am besten? Es gibt noch nicht so viele Dienste, die Passkey unterstützen, würde ich jetzt mal sagen.
Aber
Nextcloud kann das.
Genau.
Und mit Nextcloud habe ich das auch ausprobiert. Und ich fand das alles viel umständlicher.
Tatsächlich. Also ja. Ich benutze es sehr gerne und sehr, und für mich läuft es auch sehr einfach. Also ich habe einen NitroKey 3. Und also quasi wirklich den physischen Token und den kann man auch als Passkey verwenden. Und ich finde es sehr angenehm. Ich kann einfach nur meinen Benutzernamen eingeben, den quasi reinstecken, mit Gerät anmelden, auf den Sicherheitsschlüssel quasi einfach einmal drauf tippen und bin angemeldet. Komplett sicher, Natürlich, wenn mir den jemand entwenden würde, könnte er sich einfach einloggen. Aber das merkt man ja, wenn der abhanden kommt. Und es kombiniert quasi Bequemlichkeit mit einer gewissen Extrasicherheit. Und es ist auch sehr praktisch, benutze ich sowohl hier für GNU/Linux.ch als auch gerade in der Vereinsarbeit, wenn ich mal bei einem, also im Musikverein jetzt, wenn ich an dem PC von jemand anderem bin oder so, muss ich kein Passwort oder so eingeben, sondern habe einfach meinen Sicherheitsschlüssel, den ich eh immer am Schlüsselbund habe.
Mhm.
Also so geht das auch.
Ja, ich habe halt keinen Fido-Stick oder Nitro-Key oder YubiKey. Mhm. Ich habe das dann halt über KeyPass. Ist ja auch lustig, ne? KeyPass, Passkey. Also über den Passwortmanager KeyPass gemacht. Und ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich was falsch gemacht, aber ich fand es unglaublich umständlich. Weil du musst ja dann den Benutzernamen brauchst du ja trotzdem noch. Und dann musst du von dem Stick oder aus KeyPass musst du dann ja den Passkey rüber transportieren zu dem Service. Also ich habe da jetzt keinerlei Erleichterung gegenüber dem, du hast halt KeyPass, drückst auf dein Auto ausfüllen und musst eigentlich gar nichts machen. Mhm. Also ich fand das jetzt überhaupt nicht einfacher.
Ja, ich denke auch diese KeyPass-Funktion, die bietet letztendlich auch keinen so großen Mehrwert gegenüber einer Passwortverwaltung, die ja KeyPass sehr gut kann. Es ist, denke ich, auch einfach, wenn perspektivisch mehr Dienste Passkeys anbieten oder sogar nur Passkeys, was ja eigentlich das Ziel sein sollte, Passwörter quasi obsolet zu machen, dass man dann das quasi als Kompatibilität noch hat.
Mhm. Und Passkeys ersetzen ja auch keine Zwei-Faktor-Authentisierung.
Ja, wobei das manchmal grauenhaft vermischt wird. Also in GitHub ist es oft so, dass man, sie sagen, sie unterstützen Passkeys, aber man kann sich mit denen nicht alleine einloggen, sondern benutzt sie eigentlich als zweiten Faktor. Also man weiß eigentlich darüber einfach nur nach, dass man diesen Passkey besitzt, soll aber sein Wissen, das Passwort trotzdem weiterhin eingeben, wobei ja Passkeys genau dieses Passwort ersetzen sollen und man dann eigentlich eher mit Einmalkennwörtern oder so dann seinen Besitz nachweist.
Genau, also ich habe das auch so verstanden, Passkeys sind ein Ersatz für den ersten Faktor, also Benutzername, Passwort. Und ja gut, so wie du das jetzt gesagt hast, können sie auch als zweiten Faktor verwendet werden.
Genau, aber sollten sie eigentlich nicht. Mhm. Es halten sich aber nicht alle daran. Und das ist halt ein bisschen unschön.
Also wir reden hier über den zweiten Faktor und deshalb erklären wir halt auch nochmal kurz, was das ist. Also normalerweise habt ihr den ersten Faktor, also Benutzername, Passwort oder eben von mir aus Passkeys und verwendet den halt zum Anmelden bei einem Dienst und dann kann man halt bei vielen Diensten noch einen zweiten Faktor einschalten oder oft wird er auch schon verlangt von dem Dienst. Und für den zweiten Faktor gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, sehr häufig und immer mehr werden solche zeitbasierten Einmalkennwörter verwendet. Also diese Tot-P-Dinger kennt ihr bestimmt. Ne? Da hat man so eine Nummer und die läuft nach einer gewissen Zeit ab. Und wichtig ist beim zweiten Faktor, dass diese zwei Faktoren, also der erste und der zweite, dass die aus unterschiedlichen Kategorien stammen. Und da gibt es drei Kategorien. Die erste ist Besitz. Also das ist sowas wie einen Haustürschlüssel haben, ein Handy in der Hand haben oder eine Bankkarte, eine physische Bankkarte haben. Zweite Kategorie ist Wissen. Wissen ist Passwort oder so ein Einmalkennwort oder eine PIN oder eine TAN. Und die dritte Kategorie ist eine Eigenschaft. Also da hat man so biometrische Merkmale. Iris-Scan, Fingerabdruck, Gesicht, Gangprofil, irgendwelche biometrischen Elemente. Und wichtig ist, dass der erste Faktor zu einer Kategorie gehört und der zweite Faktor zu einer anderen Kategorie gehört. Also ihr kennt das vielleicht so beim E-Banking. Da geht ihr über den PC in euer E-Banking und der zweite Faktor läuft dann häufig über euer Smartphone, also über ein anderes Gerät.
Oder über so ein Chip-TAN-Lesegerät, wo man dann seine Bankkarte reinsteckt und damit dann die TAN generiert.
Mhm, genau. Genau. Jetzt zwei Faktoren verwenden wir bei GNU Linux nirgendwo.
Ja, wir haben die, glaube ich, so ein bisschen, so genauso wie man es jetzt nicht machen sollte, ein bisschen im Keypass drin stehen bei ein paar Diensten. Aber das zählt dann nicht wirklich als zweiter Faktor.
Mhm. Genau. Und es ist natürlich auch eine gewisse, also wenn ich überlege, wie oft ich auf unsere Nextcloud zugreife, ja, es wäre schon ein bisschen mühsam, dann immer den zweiten Faktor noch aus der Tasche zu ziehen. Aber ja, ja. Sicherheit und Bequemlichkeit stehen sich halt diametral gegenüber.
Also wenn irgendjemand jetzt Ralfs Nextcloud-Account hackt, kann er gerne einfach eine Markdown-Datei in der Nextcloud ablegen, damit wir es wissen.
Genau. Genau, das war das. Dann fiel mir noch eine Verschlüsselung der Daten. Da machen wir auch, also wo könnte man was machen? Nextcloud kann man verschlüsseln, hat übrigens ja. Der Mike Kuketz gerade einen schönen Artikel drüber geschrieben.
Den habe ich gerade heute gelesen.
Ja, ich habe noch nicht ganz gelesen, ich habe angefangen. Da erklärt er sehr schön, dass man da ja über drei verschiedene Arten der Verschlüsselung redet. Ja. Machen wir nicht. Wir haben, ich mache es privat auch nicht. Und die Nextcloud, die liegt halt in Zürich in der Josefstraße 23 bei unserem Hoster Metanet. Und bisher haben wir halt denen immer vertraut und haben gesagt, ja, die interessieren sich nicht für unsere Daten.
Ja. Also wir haben jetzt auch keine so sensiblen Daten oder so, die wir da tun. Also ja klar, wir wollen jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass jeder jeden Schritt der Buchführung oder so nachvollzieht, aber grundsätzlich wäre es jetzt kein Weltuntergang, wenn da irgendwas öffentlich würde. Wir haben keine Geheimnisse.
Ja, stimmt.
Wir haben nichts zu verbergen, um den berühmten Satz zu sagen.
Naja gut, also ich sag mal, die Namen und Adressen unserer Spender, die veröffentlichen wir nicht.
Ja, stimmt.
Ne, wir sagen im Transparenzbericht immer nur, okay, es gibt halt so und so viel Spender und so viel haben wir eingenommen, aber die Namen der Leute, die geben wir nicht preis. Bluedit, ja. Da ist auch nichts verschlüsselt, also unser CMS-System. Gut, was steht da drin? Da stehen Personalinformationen über die Benutzer drin.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob unsere Backups verschlüsselt sind.
Also, soweit ich weiß, nicht.
Mhm.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wir benutzen einfach die Backup-Funktion von Blask. Und damit habe ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht so befasst. Das müsste man mal Tim fragen.
Ja, und dann habe ich noch Podcast aufgeschrieben, aber ja, was soll man da verschlüsseln bei den Podcast-Dateien? Es sind letztlich auch nur MP3-Dateien und Shownotes-Dateien, die auf unserer Nextcloud liegen.
Genau.
Ja, und als letztes Thema dazu habe ich dann vielmehr noch ein, ist das denn alles quantensicher?
Da habe ich also schon, als du mit dem Thema kamst, habe ich schon gedacht, oh Gott, was will denn jetzt?
Ja, also die Frage ist ja, muss man sich da überhaupt Gedanken drüber machen? Also wenn man sich heute mal die Entwicklung der Quantencomputer anschaut, dann sind die ja nicht in der Lage, gängige Verschlüsselungsverfahren zu knacken. Aber trotzdem genau. Sollte man heute schon drüber nachdenken, wie quantenresistent die Verschlüsselungsalgorithmen, die man einsetzt, sind. Da gibt es ein schönes Sprichwort. Ne? Das heißt, steal now, decrypt later. Also, dabei werden verschlüsselte Daten im großen Stil heute gesammelt, Zwar können die Leute, die die einsammeln, damit nichts anfangen, aber sie hoffen darauf, dass sich dies eines Tages mit Quantencomputern ändern wird. Also angenommen, das wäre in 5 oder in 10 Jahren der Fall, dann könnte man eure KeePass-Dateien zum Beispiel in ein paar Jahren entschlüsseln. Und deshalb ist es wichtig, dass man heute schon quantenalgorithmenresistente Passwörter verwendet.
Ein schönes Wort.
Gell? Ja. Aber ich kann euch beruhigen, weil die Standardeinstellung bei KeePass ist AES mit einer Schlüssellänge von 256 Bit. Also AES ist ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren mit einem Schlüssel, also nicht, wie wir vorhin erklärt haben, mit Private und Public Key, das braucht man da nicht. Und dieses Verfahren, also AES 256, ist für staatliche Dokumente mit höchstem Geheimhaltungsgrad zugelassen. Und jetzt kommt die gute Nachricht, AES 256 gilt als quantenresistent. Es gibt den Grover-Algorithmus, das ist ein Quantensuchalgorithmus, mit dem kann man die Zeit bei einem Brute-Force-Angriff auf die Quadratwurzel der Verschlüsselungsstärke reduzieren. Also dann wäre man bei AES 256 auf 128-Bit Stärke runter. Und da ist dann aber die Zeit immer noch zu lange, um mit einem Brute-Force-Angriff da alle Möglichkeiten durchzugehen. Und deshalb gilt AES 256 resistent gegen Post-Quantum-Computing.
Da bin ich doch mal erleichtert.
Gell? Genau. Und jetzt gucke ich mal gerade, wie weit wir denn sind. Ja, wir sind perfekt in der Zeit. Und mit diesen guten Nachrichten, dass eure Verschlüsselung quantenresistent ist, entlassen wir euch in den Rest der Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Silas für die Arbeit, die er gemacht hat mit dieser ganzen Passwort-Neuorganisation und natürlich auch dafür, dass er heute Abend mitgesprochen hat. Silas, danke dir, gerne wieder.
Von meiner Seite spricht nichts dagegen.
Prima. Den Outro-Teil spare ich mir. Kennt ihr alles, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt und ihr wisst, dass die Community sich darüber freut, wenn ihr bei uns mitmacht. Und deshalb eine schöne Restwoche, bleibt gesund und seid nächsten Mittwoch wieder dabei. Tschüss.
Ciao, ciao.